Wenn der Staat solche Methoden anwendet, sollte man den Bürgern wenigstens die Möglichkeit geben, die Entscheidung anzufechten und nicht einseitig vom Geheimdienst in Quarantäne geschickt werden. Ich fühle mich mulmig, wie eine potenzielle Kriminelle. Das sagt uns die Israelin Imma Bessig in einem Gespräch übers Internet. Der Geheimdienst hatte durch die Auswertung von Handydaten gesehen, dass sie angeblich Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Jetzt muss die vollkommen gesunde Frau in ihrem Haus ausharren.
Weltspiegel, Thema.
Ich will heute mit Korrespondenten aus Israel, den USA und Südafrika darüber sprechen, wie weit ein Staat gehen darf, um Covid-19 zu bekämpfen. Oder wie weit er gehen soll. Mit Corona stehen auch unsere Freiheitsrechte und unsere Persönlichkeitsrechte in Frage. Sollen Infizierte wirklich verortet werden und Corona-Apps sie überwachen? Sollen sogar Gesundheitsdaten wie die Körpertemperatur jederzeit abrufbar sein? Und was passiert mit Regionen, die dazu noch keine digitale Infrastruktur zur Hand haben? Darüber wollen wir sprechen in unserem Weltspiegel-Podcast Grundwerte oder Gesundheitsschutz? Was hat Vorrang? Unser Thema heute. Ich bin Nathalie Amiri. Mithilfe von Apps lässt sich ermitteln, wann und wo eine infizierte Person auf andere Menschen getroffen ist und sie womöglich angesteckt hat. Viele Deutsche haben Sorge, mit Apps getrackt zu werden. In Israel wendet man diese Methode bereits an. Eine Methode aus dem Geheimdienst. Ich will gleich mal nachfragen, wie die Israelis das finden, und zwar bei unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Tim Assmann. Hallo Tim.
Hallo.
Sag mal, so unter uns, ist der Geheimdienst auch schon mal an dich herangetreten in letzter Zeit?
Nein, aber ehrlich gesagt wüsste ich das ja auch gar nicht. Denn wenn zum Beispiel meine Mobilfunknummer irgendwo jetzt in den Anti-Corona-Maßnahmen der israelischen Regierung aufgeploppt wäre und des Inlandsgeheimdienstes, und der genau ist da jetzt gerade mit betraut, dann wüsste ich das nur dann, wenn ich quasi in der Nähe eines Infizierten gewesen wäre oder wenn ich die Quarantäne gebrochen hätte. Ich musste aber nie in Quarantäne. Aber dann würde ich informiert werden. Wenn ich selber was falsch gemacht habe, müsste ich sogar mit einem Bußgeld rechnen. Das können bis zu 1.300 Euro sein, wenn ich zum Beispiel das Haus verlassen habe, obwohl ich das nicht hätte tun dürfen. Wenn aber ich in der Nähe eines Infizierten war, dann hätte ich eine SMS bekommen und die sagt dann, ab in Quarantäne. Insofern, bisher habe ich nichts bekommen. Das heißt aber nicht, dass der Geheimdienst nicht vielleicht meine Nummer schon mal irgendwo durch die Computer hat laufen lassen.
Technisch ist ja Israel auf diesem Feld Spitzenreiter. Wie geht bei der Umsetzung die israelische Regierung dabei genau vor?
Sie hat das Ganze schon relativ zu Beginn der Corona-Krise in Israel, also vor 3 Wochen ungefähr, durchgeführt oder beziehungsweise ins Laufen gebracht. Erst hat Regierungschef Benjamin Netanyahu gesagt, wir werden neueste technische Möglichkeiten nutzen, die sonst nur in der Antiterrorarbeit zum Einsatz kommen. Letztlich war das ja so neu von der Technologie dann nicht, was gemacht wurde. Die Regierung hat das im Rahmen einer Notstandsgesetzgebung durchgesetzt. Funkzellenauswertung, Handyortung, dann werden Bewegungsprofile erstellt, Kontakte von Corona-Infizierten ermittelt, mögliche Kontakte und dann eben anhand dieser Bewegungsprofile versucht, die Leute zu informieren. Das, was die Regierung aber eben konkret gemacht hat und womit sie Kritik ausgelöst hat, ist die Art und Weise des Vorgehens. Denn eigentlich wäre für so eine Maßnahme, also für die Erweiterung der Befugnisse des Geheimdienstes, die Parlamentsbeteiligung zwingend vorgeschrieben gewesen. Und das hat die Regierung nicht gemacht. Sie hat das hier auf Notstandsbasis erlassen und das Parlament damit schlicht und einfach umgangen.
Es wurde also von der Exekutive am Parlament vorbei gesteuert. Wer überwacht das dann wieder?
Ja, letztlich musste das der Oberste Gerichtshof tun. Der ist damit befasst worden. Eine Petition wurde eingereicht und die Richter haben gesagt, liebe Regierung, das war rechtswidrig. Das hättet ihr nicht machen können. Ihr hättet das Parlament einbinden müssen. Allerdings hat der Gerichtshof auch entschieden, die Regierung kann damit sozusagen weitermachen. Und nun muss ein Parlamentsausschuss eingebunden werden. Aber die Maßnahme, die konnte erst einmal weiterlaufen.
Ich kann mir vorstellen, dass hier in Deutschland viele an die Decke gehen würden, wenn das einfach so umgesetzt werden würde. Löst das auch Entsetzen in Israel bei der Bevölkerung aus?
Ja, Entsetzen ist in dem Zusammenhang tatsächlich etwas weit gegriffen. Man muss eins vorwegschicken, die israelische Bevölkerung, die Menschen hier, haben generell ein eher lockeres Verhältnis zum Datenschutz im Netz, auch zu Mobilfunknutzung oder zu Social-Media-Nutzung. Zum Beispiel WhatsApp, das ist ja in Deutschland auch von vielen, wird das kritisch gesehen, sagt man nichts mitteilen, besser nicht bei WhatsApp mitmachen. Hier arbeiten alle Behörden, arbeiten Unternehmen mit WhatsApp-Gruppen. Da gibt es also weniger Berührungsängste grundsätzlich. Und jetzt in der Pandemie halten halt viele der Israelis diese Maßnahme an sich auch für richtig. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Das geht dann eben jetzt mal. Das ist so ein bisschen die Haltung, zum Beispiel eben auch bei dieser Frau aus Tel Aviv, die wir jetzt hören.
I have no problem with the government using surveillance equipment to help fight this virus. I'm actually okay with it. If it's going to help the government do its job in stopping this virus, then it's good for me.
Wenn es hilft, dann ist es eben auch nötig. Wenn es nötig ist, dann ist das eben auch gerechtfertigt. So sieht es diese Passantin. So sehen es viele andere, aber eben manche sehen es auch nur so lange so, wie sie nicht selber betroffen sind. Und dann ändert sich das eben auch ein bisschen, diese Haltung. Also, da gab es Leute, die sich hier eben auch in den Medien geäußert haben, die gesagt haben, ich bin völlig zu Unrecht per SMS in Quarantäne geschickt worden, denn ich hatte mit der Person, um die es da ging, überhaupt gar keinen Kontakt. Die lief hinter einer Mauer in meiner Nähe vorbei, war irgendwo in meiner Mobilfunkzelle. Und das ist eben auch genau das Problem an dieser Maßnahme. Sie kann eine gewisse Nähe belegen, diese Ermittlung, dieses Tracking, aber sie kann nicht den Kontakt belegen. Und da kann es dann eben jemand sein, dass Leute in Quarantäne geschickt werden, ohne dass tatsächlich ein Grund dafür da vorläge.
Werden eigentlich alle Bevölkerungsgruppen getrackt? Sind alle davon betroffen?
Grundsätzlich gilt es für alle. Also es wird halt geguckt, wer ist eben infiziert, wer könnte theoretisch dann andere angesteckt haben. Und da werden eben diese Mobilfunkdaten genutzt. Aber man kann natürlich nur die Daten nutzen von denen, die überhaupt ein Handy oder ein Smartphone haben. Und das ist genau das große aktuelle Problem der israelischen Behörden bei dem Versuch, die Pandemie im Land einzudämmen. Denn die Bevölkerungsgruppe, die gerade hier am meisten Sorgen macht, das sind die ultraorthodoxen Juden, das sind die streng religiösen. Und viele von denen haben gar kein Handy, sie haben kein Smartphone. Oder wenn sie Smartphones haben, dann sind das sogenannte koschere Geräte, die vom Rabbi quasi gestattet werden. Auf denen sind manche Sachen ausgeschaltet. Zum Beispiel können die Besitzer dieser Geräte SMSen von der Regierung, die sagen ab, du musst in Quarantäne, überhaupt nicht empfangen. Und um das mal ein bisschen deutlich zu machen, bei den Ultraorthodoxen, bei den Strengreligiösen, ist zum Teil die Ansteckungsrate um ein Achtfaches höher als im Rest der Bevölkerung. Das heißt, hier ist tatsächlich gerade das große Gesundheitsproblem. Und hier hilft eben dieses Tracking und diese Information bei SMS eigentlich überhaupt nicht weiter.
Viele machen sich ja auch Sorgen, dass diese Daten später mal für andere Zwecke gebraucht werden. Edward Snowden hat gerade vor ein paar Tagen auch davor gewarnt, dass er eine akute Gefahr darin sieht, dass nun Überwachungsmechanismen entstehen, die nie mehr zurückgefahren werden. Was sagt Israel dazu? Gibt es da ein Versprechen?
Also es gibt grundsätzlich viele Leute, die sich diese Sorge machen. Nur wenige Tage nachdem diese Maßnahme eben erlassen wurde, gab es online eine Art Demonstration dagegen in einem Livestream. Und da waren fast 600.000 Israelis zugeschaltet bei 9 Millionen Einwohnern knapp. Das zeigt also, dass das schon viele umtreibt. Und Datenschützer haben natürlich die Sorge, dass diese beteiligten Behörden die Daten eben nicht löschen, auch wenn sie jetzt selbstverständlich sagen, doch, doch, das werden wir tun. Aber geschieht dieses Löschen tatsächlich? Da haben viele Zweifel, unter anderem Tirila Schwarz als Schuler. Sie ist Expertin für diesen Bereich beim israelischen Demokratieinstitut.
We cannot be sure that the data is going to be deleted. We cannot be sure that the data is not going to be crossed with other data sets that the Shin Bet is holding. That's why I think that we should have used other good measures.
Und dieses Good Measures, also andere gute Maßnahmen, damit sind eben Apps gemeint, wo die Leute sich freiwillig anmelden und sagen, also ich war in Quarantäne oder ich bin infiziert oder ähnliches. Und auf die Art und Weise Bewegungsabläufe auch nachvollzogen werden können, aber eben freiwillig. Dieser Zweifel daran, dass es hier mit den Daten eben richtig läuft und sie danach gelöscht werden, der kommt halt auch daher, dass eben nicht die Gesundheitsbehörden konkret das machen, sondern der Inlandsgeheimdienst. Und da ist ein gewisses Misstrauen da, dass die mit diesen erhobenen Daten dann vielleicht doch etwas großzügig umgehen.
Es gibt ja generell eine Verunsicherung, wenn wir uns das letzte Jahr die Regierungsbildungsversuche angeschaut haben. 3 Wahlen innerhalb eines Jahres, der Korruptionsverdacht gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Nutzt ihm jetzt eigentlich diese Corona-Krise?
Ja, tatsächlich, denn zwangsläufig hat Corona alle anderen Themen verdrängt und davon profitiert Netanyahu. Also der Korruptionsprozess gegen ihn, der ist nicht nur verschoben, sondern die Anklage gegen Netanyahu, unter anderem ja wegen Bestechlichkeit, die ist auch sonst als Thema völlig in den Hintergrund gerückt. Das heißt, er hat es geschafft, eben jetzt dieses für ihn negative Thema zu verschieben und er dominiert natürlich, wie eben die Regierungschefs in anderen Ländern jetzt auch, die Nachrichten als starker Anführer, als einer, der die Dinge im Griff hat. Netanyahu kann also punkten und das ist ja auch sein politischer Markenkern immer gewesen. Ich kann euch durch den Sturm führen. Das kommt ihm so gesehen jetzt natürlich entgegen. Und er kann vor allem, und das war vor Corona nicht klar, voraussichtlich weiter regieren. Denn nach den Wahlen Anfang des Monats war Netanyahus Likud-Partei zwar stärkste Kraft, er hatte aber keine Regierungsmehrheit. Und nun in Zeiten des Corona-Notstands sind eben Kräfte der Opposition bereit, doch mit ihm zu koalieren, was sie vorher immer ausgeschlossen haben. Das heißt, er wird wahrscheinlich diesen Prozess dann irgendwann, der wird frühestens Ende Mai beginnen, doch als amtierender Regierungschef weiter bestreiten können. Das wollte er immer und das war eben nicht klar, bevor die Pandemie kam. Und insofern ist seine Lage im politischen Überlebenskampf, den er ja schon lange führt, jetzt eben definitiv besser, als sie vor der Corona-Pandemie war.
Also einer der wenigen Corona-Gewinner erstmal für den Moment. Danke dir, Tim, nach Tel Aviv und bleib gesund.
Bitte gerne und das Gleiche zurück.
Danke. Gewinner auf der einen Seite, Verlierer auf der anderen. Einige diagnostizieren aus der Ferne ja bereits, dass Corona das Aus für Trump bedeuten könnte. Vor Ort in den USA sieht es aber ganz anders aus. Laut der aktuellen Umfragen könnte Präsident Trump sogar von der Corona-Krise profitieren. Also noch ein Gewinner. Ich spreche jetzt auch darüber mit unserem Korrespondenten Markus Schuler, der heute mal nicht im Silicon Valley sitzt, sondern in San Francisco. Markus, ich grüße dich.
Hallo Nathalie.
Hallo. Sag mal, du bist ja in Kalifornien. Wie sieht es dort gerade aus?
Also in Kalifornien ist die Situation noch relativ entspannt, obgleich hier einer der ersten Corona-Fälle überhaupt war. Vor ein paar Wochen war das schon. Aber der Virus scheint sich nur sehr langsam auszubreiten. Das mag aber auch alles quasi Bullshit sein, denn das riesige Problem hier in Kalifornien ist, es wird nicht getestet. Kalifornien hat um die 40 Millionen Einwohner, also um die Hälfte von Deutschland. Aber es wurden bislang nur knapp 100.000 Tests gemacht. Deshalb weiß keiner hier so genau, wie viele Menschen wirklich infiziert sind. Denn nur die kriegen einen Test, die deutliche Krankheitssymptome zeigen oder die in Krankenhäusern arbeiten, also Krankenschwestern oder Ärzte, Pflegepersonal. Und insofern ist das hier alles ein großer, dicker Blindflug und man wartet, wie sich die Lage entwickelt und hofft, dass es nicht so schlimm kommt wie in New York.
Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass Präsident Trump beliebter denn je ist. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen, denn Trump war ja derjenige, der lange die Corona-Krise runtergespielt hat und bis vor kurzem noch jedem die Hand gereicht hat.
Das stimmt. Donald Trump tritt jeden Tag vor die Presse und macht auf einmal einen auf seriösen und ernsthaften Präsidenten. Natürlich hat er den Ernst der Lage begriffen und hat umgeschaltet. Am Anfang war es in der Tat, wie du gesagt hast, da hat er behauptet, dieses Coronavirus, das sei eine Erfindung der Demokraten und das sei alles ein Hoax und das sei nicht so schlimm wie die Grippe. Das würde in ein paar Tagen von selbst weggehen und es seien ja nur 15 Infizierte, das verschwindet alles, hat Trump vor ein paar Wochen gesagt. Und jetzt dreht sich das alles. Jetzt behauptet er, die Regierung könne nur deshalb nicht so schnell reagieren, weil sein Vorgänger, Präsident Barack Obama, keine richtige Reserve gebildet hat, weil er viele Fehler gemacht hat, weil er die Leute entlassen hat, um auf so eine Pandemie vorbereitet zu sein. Das ist natürlich alles eine große, dicke, fette Lüge, um darüber hinwegzutäuschen, dass er alles kleingeredet hat. Aber Trump geht jetzt in den Krisenmodus, wie gesagt, ist jeden Tag vor der Presse und das bringt ihm sozusagen das Lob der Durchschnittsamerikaner ein, die sagen, ey, schau, der Präsident, der tritt ja da vor die Presse, der ist ja immer da, der kümmert sich jetzt, der sagt uns da ja Sachen, dass eigentlich alles okay ist, auch wenn vieles Lügen sind, aber der sagt ja schon das Richtige und insofern kommt Trump dort rüber, als sei er er aktiv, als würde er was tun. Und das zahlt sozusagen auf sein Bonuspunktekonto bei den Amerikanern ein.
Du warst ja auch vor Corona-Zeiten oft im Silicon Valley, wo auch Facebook und Google ihr Zuhause haben. Die verfügen ja über unglaublich viele Daten. Gab es da schon mal Überlegungen, diese Daten zu verwenden für den Schutz vor Corona?
Ja, diese Anfrage gab es. Das hat Mark Zuckerberg vor 2 Wochen in einer Telefonkonferenz gegenüber Journalisten erzählt. Er hat gesagt, Leute, aber spielt das nicht zu hoch? Ja, wir sind da angefragt worden. Es geht da aber um anonymisierte Daten. Die werden auch übrigens in Deutschland ausgewertet. Die meisten Daten, also da geht es ja um Bewegungsprofile. Wenn ich ein Handy habe, dann bin ich im nächsten Funkmasten eingeloggt. Die meisten Bewegungsprofile, die haben natürlich die Anbieter selbst. Sprich, bei euch in Deutschland, T-Mobile, die Deutsche Telekom, Vodafone, O2 und wie sie alle heißen. Das sind eigentlich diejenigen, die am meisten wissen. Und dann, wer Facebook hat oder wer Twitter hat, eher bei Facebook, der gibt natürlich auch ein Bewegungsprofil ab. Oder wer ein Google-Mail-Konto hat, der kann auch in seiner Google-App aktivieren, dass seine Aufenthalte aufgezeichnet werden. Und da sind die großen Tech-Konzerne in der Tat gefragt worden, ob sie in anonymisierter Form das zur Verfügung stellen können, damit man sehen kann, ob die Menschen eher jetzt zu Hause bleiben, ob also diese Ausgangsbeschränkung funktioniert oder ob sie sagen, hey, super, ich habe jetzt Urlaub, jetzt kann ich schön mich an den Strand hinlegen und dann 30 Kilometer zum Beispiel fahren.
Das amerikanische Gesundheitsministerium hinkt ja mit den aktuellen Daten in den USA immer um ein paar Tage hinterher. Es gibt aber eine Seite, auf die ich gestoßen bin, die ziemlich aktuell ist und dahinter steht keine große Institution, oder?
Ja, das ist die Seite von Avi Schiffmann in Seattle. Das ist ein 17-Jähriger.
Das ist ja unglaublich, was der auf die Beine gestellt hat.
Ja, ich habe mit dem Avi Schiffmann vor ein paar Tagen ein Interview aufgenommen über eine Videokonferenz und habe Avi gefragt, was hast du da eigentlich gemacht, wie bist du auf die Idee gekommen? Und da hat er gesagt, na, er hat Anfang Januar oder Ende Dezember, Anfang Januar gesehen, dass sich da in China so eine komische Krankheit ausbreitet und hat gedacht, da könnte man gut eine Internetseite machen, um die Leute drüber zu informieren, weil alles war bislang nur in Chinesisch. Und da hat dieser 17-jährige Schüler, dessen Mutter Ärztin ist, Vater ist Medizinjournalist, der hat noch 2 jüngere Geschwister sich in sein Kinderzimmer gesetzt und ein kleines Webscraper programmiert. Ein Webscraper, das ist so eine fertige Software, die eben andere Internetseiten analysiert und dort bestimmte Zahlen auslesen kann, weil eine Internetseite ist meistens wie eine Tabelle gebaut und dann kann man relativ sagen, pass auf, wenn dort diese Zahl ist, extrahiere diese Zahl und nimm die, berechne die neu und stell die auf meine Internetseite. Und das hat er ganz, ganz früh einfach gemacht, chinesische Originalquellen ausgewertet, die in Mandarin waren, englische Originalquellen ausgewertet und dann ist es immer größer geworden und hat da Mitte Januar eine Internetseite ins Netz gestellt, wo er einfach über diese Zahlen der lokalen Behörden informiert hat, diese zusammengezählt hat und dann ist Corona in den Rest der Welt sozusagen geschwappt und er hat diese Website dann immer weiter ausgebaut und je größer Corona wurde, desto mehr wurden und desto größer wurden auch die Zugriffe, nahmen die Zugriffe auf seine Website zu und jetzt musste er schon ein paar Mal den Server wechseln, weil die Website sonst nicht mehr den Anfragen standhielt. Und dort informiert er eben auf einer Karte, wo genau die Infektionsherde sind und hat relativ zuverlässige Daten, die manches Mal sogar schneller zur Verfügung stehen als die offiziellen US-Daten.
Danke dir für diese Einblicke und bleib auch du gesund.
Danke, Nathalie.
Tschüss. Ich habe die Tage einen Post von einem Iraner auf Twitter gelesen. Darauf ist ein Bild zu sehen, auf dem Dutzende Pässe verschiedener Nationen abgebildet sind und er darunter schreibt, es ist das erste Mal, dass alle Pässe gleich viel wert sind. Wir alle können nicht reisen, alle Kontinente sind betroffen. Das ist so, alle Kontinente. Aus Afrika hört man im Moment noch wenig. In Südafrika ist zum Beispiel die Anzahl der Infizierten aus europäischer Sicht noch gering, aber auch dort wurden die Grundrechte massiv eingeschränkt. Dort gibt es eine der härtesten Ausgangssperren der Welt. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Thomas Denzel aus dem Studio Johannesburg. Thomas, guten Tag.
Hallo, Nathalie.
Hallo. Sag mal, in ganz Südafrika gibt es ja Ausgangssperre. Wie empfinden die Menschen das?
Also mein Eindruck ist, dass die Einschränkung der Freiheitsrechte in Südafrika für die Menschen hier ein sehr sensibles Thema sind. Das hat sicher auch mit der Geschichte des Landes zu tun. In Zeiten der Rassentrennung, noch unter dem Apartheidsregime, waren die Rechte für Nichtweiße stark eingeschränkt. Und es galten strenge Regeln, zum Beispiel, wo sich die Menschen zu welchen Tageszeiten aufhalten durften. Von daher erlebe ich, dass die Menschen hier generell sehr empfindlich reagieren, wenn heute dann wieder ihre Rechte eingeschränkt werden. Wenn es jetzt um Corona geht, versteht zwar die Mehrheit, dass irgendetwas unternommen werden muss gegen die Ausbreitung des Virus, aber mich überrascht es gleichzeitig wenig, dass es hier schon nach wenigen Tagen Ausgangssperre eine Klage vor dem Verfassungsgericht gab. Darin hieß es, dass die Einschränkungen, die es jetzt gibt, gegen die Menschenwürde verstoßen. Und das ist, muss man auch ganz offen sagen, mehr als nur Prinzipienreiterei, denn die Ausgangssperre hier in Südafrika ist schon deutlich strenger als das, was man im Moment in den meisten anderen Ländern der Welt erlebt.
Wie sehen denn die Sperren genau aus und wie setzt man sie um?
Also zuerst mal darf hier wirklich niemand mehr zur Arbeit, mal abgesehen von den sogenannten systemrelevanten Berufen. Also zum Beispiel Krankenhauspersonal oder Polizisten, Angestellte im Supermarkt, in der Apotheke, an der Tankstelle oder auch bei der Bank. Die dürfen hier sich auch nicht neu erfinden im Sinne von, dass sie jetzt sagen, okay, wir kochen trotzdem, wir machen 100% Lieferservice. Das ist alles komplett verboten. Und wenn man auf der Straße unterwegs ist, sind es tatsächlich gespenstisch wenige Autos und Menschen auf der Straße, vor allem abends. Denn es ist tatsächlich so, man darf auch seine Wohnung nur zum Einkaufen von Lebensmitteln oder Medikamenten verlassen oder für Arztbesuche natürlich. Wenn wir es mit Deutschland vergleichen, spazieren gehen, joggen, mal raus mit dem Hund, das ist alles komplett verboten. Und das wird auch hart kontrolliert, nicht nur von der Polizei übrigens, sondern auch vom Militär. Auch das Militär sieht man jetzt überall in den Straßen der Städte. Und übrigens vielleicht noch erwähnenswert, Südafrika hat sehr früh reagiert mit dieser sehr harten Ausgangssperre, als es damit losging. Gab es gerade mal 900 diagnostizierte Infektionen und noch keinen Todesfall. Und das ist wahrscheinlich nochmal ein Grund, warum viele Südafrikaner ihre Schwierigkeiten mit diesen Einschränkungen haben. Ich denke, der Widerstand gegen die Einschränkungen wird wachsen, vor allem in den armen Vierteln, denn dort haben die Menschen ein Riesenproblem mit dieser Ausgangssperre.
Das wollte ich dich gerade fragen, was denn dort los ist. Denn ich war selber mal in Townships unterwegs in Südafrika und dort ist es ja kaum möglich, Abstand zu halten, weil die Menschen so dicht an dicht wohnen und dann auch in den einzelnen Hütten beisammen sind und dort drin wohnen.
Das ist, glaube ich, genau das Problem. Also es fängt ganz banal damit an, dass den Menschen natürlich die Decke auf den Kopf fällt. Wir waren neulich unterwegs und haben eine Familie getroffen, das waren 6 Leute in einer 12 Quadratmeter Hütte und die haben uns erzählt, dass sie normalerweise natürlich vor allem draußen sind und die Situation, die sie jetzt haben, also alle gemeinsam zu Hause, das gibt es normalerweise nur nachts, wenn sie dort schlafen. Aber was die Situation für diese Menschen noch schlimmer macht, ist, dass den Menschen durch die Ausgangssperre die Lebensgrundlage wegbricht. Wer Glück hat, hat in der Familie zum Beispiel eine Krankenschwester, die darf ja noch arbeiten und Geld verdienen. Oder sie haben vielleicht Glück und haben Großeltern, die eine der kleinen staatlichen Renten bekommen. Die meisten Leute aber leben ja von schlecht bezahlten Jobs, zum Beispiel als Putzfrau, und können das jetzt nicht mehr machen. Oder sie haben vor der Ausgangssperre als Tagelöhner unregelmäßig Geld verdient. Also diese Menschen, die leben ja dann im Grunde oder haben gelebt von der Hand in den Mund, haben auch keine Ersparnisse oder kaum Ersparnisse und die stehen jetzt mehr oder weniger vor dem Nichts. Selbst Betteln als Notlösung, Betteln an der Straßenecke kommt ja nicht mehr in Frage, weil erstens ist das natürlich auch verboten und zweitens ist ja auf der Straße kaum noch jemand unterwegs. Also in den armen Vierteln, würde ich sagen, geht es im Moment ums blanke Überleben und natürlich bedeutet das auch ein gewisses Risiko für die öffentliche Sicherheit im Land. Vor allem dann, wenn dann noch mehr dazukommt, wenn mehr Menschen krank werden sollten und dann die Plätze in den Krankenhäusern knapp werden.
Ich habe noch von etwas ganz anderem gehört, und zwar, dass es auch Fälle gibt von Fremdenfeindlichkeit gegen Weiße und gegen Touristen. Hast du davon auch gehört vor Ort?
Zum Teil habe ich davon gehört, zum Teil habe ich das in den Medien verfolgt. Also es hat tatsächlich Fälle von Feindseligkeiten in afrikanischen Ländern gegeben. Das waren Angriffe auf Ausländer, auf Touristen, auf hellhäutige Menschen. Offenbar tatsächlich, weil man ihnen vorgeworfen hat, das Virus nach Afrika einzuschleppen. Aber man muss auch sagen, das waren wirklich nur wenige Einzelfälle. Wenn wir hier unterwegs waren in Südafrika, dann hatten wir es in den vergangenen Tagen immer mit vernünftigen Menschen zu tun, mit Menschen, die uns auch freundlich empfangen haben. Anders ging es vor ein paar Tagen den Kollegen vom südafrikanischen Fernsehen. Die waren auch in einem der Johannesburger Armenviertel unterwegs und die haben dort ganz seltsame Antworten auf ihre Fragen bekommen. Die hörten Stimmen wie, ja, das ist eine Krankheit der Weißen, das ist ein Virus der Reichen, die sich das Herumreisen leisten können. Und wir hier im Armenviertel, wir werden wegen dieser Leute nun in unseren Hütten eingesperrt. Dann gab es hier in Südafrika nochmal Wirbel um deutsche Touristen. Das war eine Gruppe, die stundenlang mit einem Bus durch Johannesburg unterwegs war. Und zwar offenbar, um eine Stelle zu finden, wo sie sich aufs Coronavirus testen lassen können. Also mit anderen Worten, diese Leute wollten eigentlich alles richtig machen. Mhm. Aber in den Medien und auch in Kommentaren in den sozialen Medien wurde diesen Leuten sofort unterstellt, sie seien auf einer Vergnügungsreise gewesen und hätten sozusagen rücksichtslos die Gesundheit der Südafrikaner aufs Spiel gesetzt. Also das lässt schon auf eine gewisse Stimmung schließen, aber ich sehe das nicht als afrikanisches Phänomen, schwarz gegen hellhäutig, sondern eher als ein Zeichen der Zeit. Es reiht sich für mich nahtlos ein ins globale Geschehen, wo es ja auch Länder gibt, die keine medizinische Ausrüstung mehr an andere Länder exportieren wollen. Oder US-Präsident Trump, der die deutsche Firma kaufen will, die an einem Impfstoff arbeitet, um ihn exklusiv für die USA zu sichern. Ich denke, wir erleben zurzeit immer wieder Momente, wo es nur noch um wir und die anderen geht. Und ich denke, diese Krise, diese Corona-Krise wird die Welt vor die Frage stellen, wollen wir Abschottung und Nationalismus oder doch internationale Solidarität? Oder wenn wir auf die Innenpolitik schauen, nehmen wir uns repressive Staaten zum Vorbild oder können wir selbst in der Krise Freiheit und Toleranz bewahren?
Danke, Thomas. Ich wollte dich genau nach dem fragen, wie du die globale Entwicklung siehst. Das hast du jetzt ohne Aufforderung perfekt gemacht. Ich danke dir sehr. Pass auf dich auf und bleib gesund.
Ja, auf euch auch.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Es sind beunruhigende Zeiten, in denen mir aber auch nicht selten Menschen erzählen, dass sie wieder ganz schön viel schätzen, was uns vor Corona als normal erschien. In diesem Sinne, bleibt gesund und zu Hause und hört Podcasts. Unseren mit dem Titel Weltspiegel-Thema kann man in der ARD-Audiothek abonnieren und überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst hört. Schreibt uns, was euch gefallen oder nicht gefallen hat, an weltspiegel.digital@ard.de, weltspiegel.digital@ard.de. Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Redaktionsschluss für diese Episode war am 1. April 2020. Redaktion Nils Kopp und Brigitte Abold. Moderiert hat Nathalie Amiri.